Nee, wir feiern vor allem 5.763 Follower bei Instagram.
Wir feiern einfach alles zusammen.
Alkohol, ja.
Ich nehme auch ohne, bitte. Ja komm, dann nehme ich den hier.
Mutter sogar.
Achso, ja, aber du hast doch hier einen ohne.
Nee, ja, aber ich muss ja mal den von Burg Reichstein. Ja, erstmal stoßen wir an hier. Das muss ja beim Anstoßen sein. Auf 200 weitere Folgen und 5.555 weitere Instagram-Follower, oder? Prost.
Ich fand noch gut, als du rausgemacht hast.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, liebe Leute. Und nicht zu irgendeinem Podcast, sondern zu dem Podcast für, aus und über Castrop-Rauxel. Und zwar zu einer Jubiläumsausgabe. Liebe Leute, es ist die 200. Episode. Ich heiße Tobias Weckenbrock, bin euer Host von Anfang an und bin ein bisschen stolz darauf. Und darum probiere ich jetzt mal hier auf meinem Soundboard. Ja, Applaus, vielen Dank vor allem an euch, liebe Hörer, möchte ich an dieser Stelle vielen Dank ausrichten und verspreche euch, dass wir weitermachen und dass ich heute für euch auf jeden Fall eine zum Teil auch ganz lustige, aber natürlich wie immer auch sehr informative Episode für euch mitgebracht habe. Wir haben gleich Kurznachrichten für euch. Dann haben wir natürlich Teve Schäfer, meinen Co-Host hier, der quasi direkt von einem Außeneinsatz im Schnee von Pöppinghausen hier gleich ins Studio stürmen wird. Und ich habe mit Lars Biermann, unserem Mann vom Sport, gesprochen. Auch das ist klar, auch das ist ein Standard. Und darauf freuen wir uns. Jetzt gibt es nochmal Applaus. Ganz bestimmt. Ja. Guck mal, richtig laut. Und dann beschäftigen wir uns aber, wie ihr das kennt, zunächst mit den Kurznachrichten. Eröffnet. In Meglinde ist seit wenigen Wochen eine neue Kita in Betrieb, betrieben von der Caritas Castrop-Rauxel. Und für viele Familien ist das eine echte Entlastung. Insgesamt sollen hier später einmal bis zu 85 Kinder betreut werden. Aktuell ist die Kita auf dem Schulhof der ehemaligen Harcourt-Schule, also am Begegnungszentrum in Merklinde, mit 2,5 Gruppen gestartet. Vor allem wegen noch offener Personalstellen. Die Räume sind modern, hell und großzügig gestaltet, mit Bewegungsraum, Therapieraum und viel Platz zum Spielen und Zurückziehen. Besonders wichtig: Viele Kinder kommen von Wartelisten oder aus Übergangslösungen. Für Familien wie die von Radhakrishnan Sivapalan bedeutet dieser Kita-Platz einen Neustart. Seine Frau konnte jahrelang nicht arbeiten, jetzt geht das wieder. Noch ist da nicht alles eingespielt, es herrscht auch ein bisschen Umzugsstimmung, aber die Voraussetzungen stimmen und der Bedarf ist groß. Musikprojekt. Ein geplantes Musikprojekt sorgt weiter für Diskussionen in Castrop-Rauxel. Der Verein Musik für Deutschland e.V. hatte öffentlich erklärt, sein Mehrgenerationen-Band-Projekt künftig im Gemeindezentrum der evangelischen Pauluskirche umzusetzen. Angeblich in Absprache mit der Kirchengemeinde. Jetzt stellt aber Pfarrer Arno Wittekind klar, es gab bislang noch keine konkreten Absprachen darüber. Zwar gab es einen Ortstermin, eine Entscheidung des Presbyteriums steht aber wohl noch aus. Das ist das Führungsgremium der Kirchengemeinde, das sich aus Laien zusammensetzt. Hintergrund ist ein Streit zwischen dem Verein und der Stadt. Das Jugendamt hatte nämlich das Projekt für das BOGIS, also das Jugendzentrum am ASG, als pädagogisch fragwürdig eingestuft. Erst durch Medienberichte sei der Kirchengemeinde die Tiefe dieses Konfliktes bewusst geworden. Dieser Hintergrund soll nun in die weitere Entscheidung einfließen. Kochbuch. In Merklinde ist ein besonderes Buch vorgestellt worden. Ein interkulturelles Stadtkochbuch mit Rezepten aus aller Welt. Aus den Partnerstädten Castrop-Rauxels unter anderem auch. Entstanden ist es in 15 Jahren Kleinarbeit bei mehreren gemeinsamen Kochaktionen, vor allem von Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Das Buch enthält jetzt also Gerichte aus der Türkei, aus der Ukraine, aus Finnland, Frankreich, England und vielen weiteren Ländern. Gedruckt wurden erst einmal 200 Exemplare, erhältlich sind sie gegen Spende. Für die Initiatorin, und das ist Rosi Malkus vom IBKF, einem Frauen- und Kulturförderverein, es steht nicht das Buch im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Weg. Kochen, austauschen, voneinander lernen, hat sie jetzt gesagt. Die Einnahmen sollen weitere soziale Projekte unterstützen. Das Kochbuch ist damit weniger eine Rezeptesammlung, sondern ist eigentlich gelebte Stadtgeschichte und passt wunderbar ins Jahr 2026, wo Castrop-Rauxel 100-jähriges Bestehen feiert. Fraktionschef. SPD-Politiker Frank Schwabe aus Castrop-Rauxel bleibt Vorsitzender der größten Fraktion im Europarat. Der Bundestagsabgeordnete führt weiterhin die sozialdemokratisch geprägte SOC oder SOC-Fraktion in der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg. Wichtig, der Europarat ist nicht die Europäische Union, sondern ein Gremium, in dem alle Teilnehmerstaaten der Europäischen Union auch Mitglied sind. Aber es kommen noch weitere hinzu, wie zum Beispiel Aserbaidschan, die Türkei oder andere. Schwabe spricht von einer großen Ehre, aber auch von großer Verantwortung. Gerade in politisch schwierigen Zeiten will er sich weiter für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Bundesweit bekannt wurde Frank Schwabe durch seinen Einsatz gegen Korruption in eben jenem Europarat, etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Kaviar-Diplomatie zwischen deutschen Politikern und weiteren internationalen und der Regierung in Aserbaidschan. Zuletzt positionierte er sich auch nochmal klar zum Krieg in der Ukraine und verurteilte Russlands gezielte Angriffe auf die zivile, vor allem Energieinfrastruktur. Nachfolge. Im Refugium für Tiere in Not in Castrop-Rauxel ist die Nachfolge geregelt. Sandra Holtmann, 52 Jahre alt, übernimmt schrittweise den Verein und das Haus und die Anlagen von Gründerin Elke Balz, die 85 Jahre alt ist und das Refugium seit 2007 an der Hochstraße in der Nähe der Castroper Altstadt aufgebaut hat. Holtmann ist keine Unbekannte. Balz war früher ihre Lehrerin am Ernst-Barlach-Gymnasium. Jetzt zieht Holtmann auf den Hof ein und übernimmt nach und nach Verantwortung für Tiere, für Organisation und auch für die Vereinsarbeit. Zum Refugium gehören Hunde, Katzen, Schafe und Hühner und andere Vögel. Aktuell suchen auch mehrere Hähne ein neues Zuhause. Klar ist, der Verein bleibt auf ehrenamtliche Hilfe und Spenden angewiesen. Für das Refugium bedeutet die Nachfolge aber vor allem eins: Zukunftssicherheit. Dave, es ist die 200. Episode. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Wobei die meisten habt ihr ja gemacht, bevor ich kam.
Ja, das stimmt. Aber die hörst du ja auch alle nach und nach nochmal wieder nach, um mir dann am Ende auch bei der 300. sagen zu können, welche deine Lieblingsfolge war, oder?
Der Podcast war ja das erste Produkt von den Ruhrnachrichten, das ich so richtig wahrgenommen habe, weil er ja kostenlos war. Und dann habe ich da schon mal reingehört, als ich mich hier beworben habe und so. Das hat Bock gemacht.
Okay. Also, schön. Über den Podcast haben wir Teve hier als Co-Host für unsere Show gewinnen können. Und heute sprechen wir beide trotz des tollen Jubiläums, das wir heute feiern, auch mit einem Gläschen Sekt, sprechen wir über Themen. Denn Themen sind ja unsere Leidenschaft und unser Bestreben. Wir wollen ja immer ausführen und über Castrop-Rauxel berichten. Und zwar auch, wenn es kalt ist, auch wenn es schneit, sind wir draußen. Und du warst jetzt heute, wir nehmen am Donnerstag, 29. Januar auf, an einer 150 Jahre alten Buche am Stadtrand, nämlich in Pöppinghausen. Und zwar, da klingelten bei mir irgendwie die Glocken, da sind Leute, die besetzen da das Revier, damit Bäume nicht gefällt werden können. Erzähl, was ist da irgendwie los?
Also es geht darum, dass Amprion die Leitungseinführung ins Umspannwerk Pöppinghausen auf neue Füße stellen will. Und es gibt da schon eine Trasse, die wurde früher benutzt, ist jetzt aber nicht in Betrieb und die ist zugewachsen ziemlich stark über die Jahre und die wird jetzt wieder freigeschnitten.
Trasse heißt immer, da sind so die Leitungsverläufe bei den Hochspannungs- oder Höchstspannungsleitungen, ne? Diese Stromleitungen, die wir so kennen.
Ganz genau, da laufen Leiterseile von einem Strommast zum anderen bis zum Umspannwerk.
So, und die laufen da gerade nicht und weil da aber wieder welche verlaufen sollen, muss was weg, genau.
Naja, das ist ein Naturschutzgebiet, Pöppinghauser Wald. Da ist ein Wald im Weg und da muss man durch. Und Jetzt werden da, der Baumbestand wird jetzt so weit zurückgeschnitten, dass da gefahrlos wieder Strom über diese Leiterseile laufen kann, weil es ist gefährlich, wenn die Bäume im Weg sind und da Strom drüber fließt. Und deswegen müssen da jetzt Rückschnitte gemacht werden.
Wer sagt, dass das so sein muss? Also wer bestimmt das?
Na, da gibt es ja Pläne für. Ein Planfeststellungsverfahren wurde gemacht. Da wurden verschiedene Varianten abgewogen. Und es ist die Wahl getroffen worden, auch mit der Bezirksregierung, dass diese Variante gewählt wird. Und natürlich müssen da die Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, bevor da wieder Strom drauf läuft.
So, zuständig ist da die Firma Amprion, kennen viele vielleicht nicht, aber die betreiben eben das Höchstspannungsnetz, also das den Strom nicht in der Stadt verteilt, sondern von Stadt zu Stadt letztlich oder von Kraftwerk zu Stadt. Und die sind dafür zuständig, dass das läuft und die bauen das auch aus. Und das ist, glaube ich, zentraler Hintergrund.
Genau, das Umspannwerk soll aufgebaut werden auf 380 kV, das heißt höhere Spannungen, schnellerer Stromtransport.
Damit, und das hat auch mit Energiewende zu tun. Ich glaube auch grundsätzlich mit dem großen Thema, wie transportieren wir den Strom zum Beispiel von den Windkraftanlagen offshore von Norddeutschland, wo ja in der Regel zu viel Strom im Netz ist, nach Süddeutschland, wo es wenig Windkraftanlagen zum Beispiel gibt. Ne?
Genau, deswegen haben die Naturschützer, mit denen ich es jetzt zu tun hatte, auch gar nichts dagegen, dass dieses Umspannwerk weiter ausgebaut wird auf 380 kV, sondern das ist ja eigentlich ein Schritt in Richtung Energiewende. Womit die aber ein Problem haben, ist, dass da diese Trassen jetzt freigeschnitten werden müssen. Die sagen nämlich, das hätte man auch alles ganz anders machen können, sodass dieser Teil des Waldes nicht betroffen gewesen wäre. Es ist jetzt aber so entschieden.
Und sie geben sich trotzdem nicht damit zufrieden. Es gibt eine Bürgerinitiative, die wird vor allem bestritten von den Menschen, die in Pöppinghausen wohnen. Das ist ja der, glaube ich, kleinste Stadtteil von Castrop-Rauxel mit rund 800 Einwohnern, also ein Dorf zwischen Herne und Castrop-Rauxel. Und ja, da gibt es eine Bürgerinitiative schon seit vielen Jahren. Die Bürgerinitiative heißt Nicht über unseren Köpfen. Und denen geht es vor allem, dachte ich bisher, darum, dass sie nicht wollten, dass Stromleitungen, also diese Seile, über den Dächern des Dorfes verlaufen.
Das auch. Das wäre auch ein weiterer positiver Nebeneffekt ihrer alternativen Leitungsführung gewesen, die sie ja eingebracht haben als Vorschlag, wo sie auch, glaube ich, von der Stadt Castrop-Rauxel das Feedback bekommen haben, ja, das könnte man schon so machen. Nur Bezirksregierung, die hat nun mal die Entscheidung getroffen, dass diese Variante, die Amprion eingebracht hat, vorzugswürdig sei.
Ja, super kompliziertes bürokratisches Verfahren. Ja, wir haben auch im Verlauf der letzten 5 Jahre ja mehrfach über diese einzelnen Schritte berichtet. Es gab Bürgerversammlungen, zum Teil digital, weil da Corona war und so. Und auch ja, und der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe hat sich zum Teil noch eingesetzt für die Pöppinghausener und hat versucht, da noch was zu regeln.
Also kurz gesagt, die wollten, dass die Leitungen mehr um das Dorf rum gebaut werden, anstatt über die Grundstücke. So. Jetzt geht es um das Grundstück der Familie Winkelkotte. Okay. Da führen tatsächlich alte Leiterseile drüber, die bisher aber gar nicht in Verwendung waren zuletzt. Okay. Also du siehst, dass die da lang führen, da ist aber kein Saft drauf. Und eigentlich hätte das auch so bleiben sollen, laut denen, und man hätte eine andere Leitungsführung wählen sollen, damit diese Trasse nicht mehr freigeschnitten werden kann, die jetzt über die Jahre auch wieder zugewachsen ist.
So, und jetzt haben die sich da heute irgendwie, was haben die denn heute genau gemacht, jetzt, um die Arbeiten da zu verhindern, ja, glaube ich, ne?
Die haben da wohl gestern, also am Mittwoch, schon mit angefangen, weil die gesehen haben, da nähern sich diese Fahrzeuge von Amprion, die mit ihren Werkzeugen und Arbeitern an Bord sich da einen Baumbestand zu schaffen machen. Aus ihrer Sicht ist das blöd. Sie wollen diese Bäume beibehalten. Das ist alter Baumbestand. Da sind einige größere Bäume tatsächlich auch dabei. Und jetzt haben sie sich vor eine Buche gesetzt, die genau einen Meter hinter dem Zaun von der Familie Winkelkotte steht, die da wohnt, direkt, also direkt am Wald. Lohweg ist das. Und sitzen da mit Campingstühlen.
Bei 0 Grad im Schnee.
Genau, also die Fotos kann man sich ja auch angucken. Die sitzen da wirklich im Schnee, haben da so dicke Jacken und so ein Fell irgendwie über sich gelegt und geben da Acht, dass da niemand diesem Baum beigeht. Der steht da schon immer, sagt Georg Winkelkotte, der da auch aufgewachsen ist. Der sagt, er kennt den Baum schon immer. Und die haben sich diesen Baum jetzt ausgesucht, weil der ja an der Grundstücksgrenze steht und man kann den nicht zurückschneiden, ohne dass Äste runterfallen auf deren Grundstück drauf. Okay. Wenn da aber Leute sitzen, kann man den ja nicht abschneiden. Dürfen ja nicht.
Wir kennen das durch die alte Eiche von Habinghorst. Das sollte ja dieser Baum gefällt werden für das Baugebiet am Emscher Ufer und wohnen an der Emscher. Und da hat sich tatsächlich ja jemand gefunden aus dem Hambacher Forst, wo Bäume besetzt wurden, der dann hier diese alte Eiche besetzt hat. Die ist ja auch noch da. Das Baugebiet wird jetzt drumherum geplant. Das war über Jahre eine große Geschichte hier, wo Castrop-Rauxel auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Jetzt gibt es also diese alte Buche, aber wird die denn komplett gefällt? Wird die doch gar nicht, oder was
Nein,
wird da gemacht?
Die soll zurückgeschnitten werden auf 8 bis 10 Meter, sagte mir Projektsprecher Matthias Machinek gerade am Telefon. Die ist aber wirklich groß und die Naturschützer machen sich halt Sorgen, dass diese Buche diesen Rückschnitt nicht verkraftet und dann am Ende des Tages ja da großen Schaden von nimmt.
Genau, man kennt diese Kopfweiden, die werden immer an den am Stamm ganz weit zurückgeschnitten, aber das ist ja keine Kopfweide, die ist eigentlich nicht dafür gemacht, um sie komplett zurückzuschneiden. Wie geht's da jetzt weiter?
Die sitzen da und ich war ja vor Ort. Man kann sich ein Videogespräch mit mir und der Familie Winkelkotte auch angucken, wo wir da vor diesem Baum stehen bzw. sitzen. Und da kamen dann, als wir gefilmt haben, näherte sich dieses grüne Fahrzeug, von dem ich gesprochen habe, mit dem langen Arm, den man ausfahren kann, um damit in großer Höhe Äste abzuschneiden. Und da waren Männer drin in orangener Einsatzkleidung, Arbeitskleidung und haben gesagt, ja hallo, wir sind arbeiten im Auftrag von Amprion. Und dann haben die sich da mit der Bürgerinitiative auseinandergesetzt. Und das war jetzt am Donnerstagvormittag so, dass die dann gesagt haben, gut, wir machen jetzt erstmal hier nichts. Hier sitzen Leute drunter. Heute passiert hier nichts mehr. Morgen meinten die, werden sie eigentlich auch woanders eingeplant.
Okay.
Und jetzt habe ich mit dem Projektsprecher ja, wie gesagt, schon mal telefoniert. Der schickt mir gleich auch noch ein paar schriftliche Stellungnahmen. Bisschen strukturierter wird das dann in meinem Text auch alles vorkommen. Und der sagt, er will jetzt Kontakt aufnehmen zur Familie Winkelkotte und darüber sprechen, nochmal ins Gespräch kommen. Wobei ich mir denke, diese Bürgerinitiative gibt es seit mehreren Jahren. Die haben schon tausendmal miteinander gesprochen.
Ja, ne? Ja, klar.
Also, jetzt geht es wirklich um diesen Baum, den sie sich ausgesucht haben, weil der an der Grundstücksgrenze steht und das ist so deren letzte Symbol. Art von Protest, so ein symbolischer Protest jetzt gegen das ganze Ding.
Okay. Ja, wie es da jetzt weitergeht, können wir nicht aufklären. Vielleicht, wenn wir den Podcast ausstrahlen, gibt es auch schon einen neuen Sachstand. Da würde ich wirklich darauf verweisen, rohnachrichten.de ist euer Freund. Teve wird an diesem Thema dranbleiben. Keine Ahnung, ob da möglicherweise auch möglich ist, dass die das Gelände räumen müssen, möglicherweise oder so, für einen höheren Zweck. Ist zwar ihr Grundstück, aber manchmal gibt es dann ja Verfügungsmöglichkeiten. Müssen wir alles auch noch recherchieren, wie da die Rechtslage, glaube ich, ist, oder sind wir da schon voll up to date?
Nee.
Also, ein bisschen Work in Progress hier. Wir wollen überleiten zum zweiten Schneethema.
Du warst auch im Schnee, Tobi.
Ja, genau. Und zwar gestern.
Warum?
Gestern am Nachmittag, also Mittwochnachmittag um 16.15 Uhr, als ich erfuhr, wo die Stelle ist, die dafür gesorgt hat, dass wohl 15.500 Telefon- und Internetanschlüsse im Norden, in der Nordhälfte von Castrop-Rauxel am Mittwoch so gegen 11 Uhr ihren Geist aufgegeben haben.
Oh.
Ja. Das war ein bisschen schwierig, erstmal das rauszufinden. Am Ende hat es die Telekom mir dann verraten und wir kennen die Stelle. Ich bin da hingefahren, das ist zwischen Dortmund Mengede und Castrop-Rauxel-Dingen, würde ich sagen, die Straße Langenacker. Und da hat tatsächlich bei Bauarbeiten für einen Zaun, der am Rande einer relativ frisch und neu gebauten Planstraße entstehen sollte, gebuddelt. Also um die Pfosten einzubetonieren, das ist so ein Stahlmattenzaun, kennt man so vom Schulhof oder vom Fußballbolzplatz oder so. Und dabei ist offensichtlich eine Glasfaserleitung gekappt worden, die offenbar so mächtig ist. Eine Hauptleitung, hat mir die Telekom gesagt, die zwei Hauptverteiler miteinander verbindet, dass im Prinzip halb Castrop-Rauxel kein Internet und kein Telefon mehr hatte.
Das erinnert ja schon ein bisschen an diesen Berliner Anschlag, wo so eine Leitung durchgebrannt wurde und dann waren Stadtteile.
Ja, genau. Hier geht es nicht um Strom, sondern um Internet oder Telefon, was ja aber auch für viele hohe Relevanz hat, weil ich sag mal so, jeder hat sein WLAN, jeder hat Geräte, die mit dem WLAN kommunizieren, jeder hat seinen Telefonanschluss inzwischen über digitale Internetleitungen, Fernsehen, was da noch alles mit zusammenhängt. Ne? Also natürlich, Mobilfunknetz hat funktioniert, jeder, der ein Smartphone hat, konnte auch übers Telefon noch raustelefonieren. Aber es soll ja auch Leute geben, die nur Festnetz haben. Vielleicht nicht unsere Generation, Teve, nicht deine, nicht meine, sondern die unserer Eltern oder Großeltern. Die Stadt hat sich auf jeden Fall dann am Donnerstag auch bemüßigt gesehen, dazu eine sogenannte Katastrophenwarnmeldung über die Apps, die entscheidenden Apps, die es da gibt, also Nina-App ist bekannt, auch die KAS-App, herauszugeben, dass die Notrufnummern 110, 112 weiterhin verfügbar sind, aber dass man eben übers Festnetz nicht raustelefonieren kann und dass man im Zweifel den Nachbarn ansprechen soll, Mobilfunk funktioniert oder, fand ich ganz amüsant, aber ist es ja vielleicht im Ernstfall auch nicht, Taxifahrer oder Busfahrer ansprechen könne, die können im Zweifel über Funk auch einen Notruf absetzen.
Wie ist denn da jetzt der Stand, wo wir uns unterhalten am Donnerstag?
Genau, wir haben ja von Schnee gesprochen. Ich war dann heute früh um 8.30 Uhr nochmal da. Da hieß es, also schon in der Nacht, dass so gegen 3 Uhr drei Viertel der Anschlüsse wiederhergestellt werden konnte. Hat mir der Telekom-Sprecher ziemlich aktuell immer Updates gegeben, auch in der Nacht. Also da wurde wirklich fieberhaft dran gearbeitet. Und drei Viertel heißt ja aber immer noch, dass ein Viertel von 15.000, ein Viertel sind ungefähr, weiß nicht, 4.000. Oh, jetzt bimmelt's hier. 4.000 Anschlüsse oder 3.000 immer noch betroffen waren vom Ausfall. Und darum wollte ich mir das vor Ort anschauen. Und da waren tatsächlich ein paar Mitarbeiter, ein paar Monteure einer Bochumer Firma, die sich mit offenbar Glasfaserleitung gut auskennt. Und haben mir dann kurz Einblick gegeben, wie das da aussieht. Ich habe dann auch einen kurzen Videoaufsager gemacht, um vor Ort die aktuelle Nachrichtenlage dann auch wieder in die Häuser in Castrop-Rauxel zu transportieren. Und das ist wirklich ein bisschen, ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also das ist ein strohhalmdickes Kabel, durch das bunte Strippen verlaufen und in jeder dieser bunten Strippe, ich weiß nicht wie viele, ungefähr 12 würde ich sagen, sind so ein Bündel und in dieser bunten Strippe, die dann so dünn ist wie, boah, wie so ein Zahnstocher oder noch dünner, verlaufen Glasfasern und die sind dann so dünn, nochmal 12, also die sind dann so dünn wie ein Haar auf dem Kopf oder noch dünner. Und dadurch verlaufen halt die Lichtsignale, die letztlich das Internet für so viele Leute transportieren. Ich finde das Wahnsinn. Und dass, wenn eine so eine Leitung mit diesen Bündeln von Glasfasern durchgetrennt wird, durch, weiß ich nicht, kann mit einem Spaten, mit einer Schere, mit einem oder mit einem hydraulischen Gerät, womit man vielleicht einen Bodenaushub macht oder so, kann das ja passieren.
Genau, bei so Tiefbauarbeiten passiert das dann gelegentlich, ne?
Dass dann irgendwie 15.000 Internetanschlüsse ausfallen, finde ich krass. Da hängen ja Unternehmen dran, da hängen, weiß ich nicht, so ein Krankenhaus kann da dran hängen, aber auch die ganzen Hausanschlüsse und so. Also ist jetzt kein Stromnetz, also es fällt nicht der Strom aus, was in Berlin natürlich nochmal eine andere Hausnummer war, wie ich finde, aber dass man das nicht noch besser absichert durch, ich sag mal, eine zweite Leitung, die vielleicht woanders verläuft, vielleicht auch von der anderen Seite in Castrop-Rauxel einläuft, sodass man dann die Versorgung wiederherstellen kann, finde ich irgendwie spooky.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war noch nicht so lange her, da war auch bei Erdarbeiten, wurde eine Leitung durchgekappt und dann kam so eine Meldung auch über Nina und so, dass der Notruf nicht funktionieren würde, weil da halt Telefonanschlüsse betroffen waren. Hinterher hat sich herausgestellt, dass der Notruf an sich eigentlich funktioniert hat, nur wenn man gar nicht telefonieren kann, kann man auch nicht den Notruf anrufen. Darauf wollten die hinaus. Dann, durch die Meldung dachten aber alle, dass der Notruf komplett für niemanden mehr funktioniert. Das war dann so eine Kommunikation, wo ich auch dachte, ja, hätte man vielleicht anders lösen können.
Ja, das ist krass. In so einem Fall gibt es ja Notfall-Infopunkte.
Die wurden dann auch aufgemacht.
Das heißt, da setzen sich dann Leute von THW, Feuerwehr und so weiter an bestimmte Punkte in Castrop-Rauxel, die in den Stadtteilen sind. Ich weiß nicht, so grob 20 müssten das sein. Kann man auch im Internet auf so einer Karte grundsätzlich einsehen. Gut, kann man sagen, wenn es kein Internet gibt, wie sehe ich die dann ein? Aber es gibt auch Beschilderungen, zum Beispiel an der Marktschule in Ickern ist das.
Der Tipp ist auch, sich das rauszusuchen, um dann zu wissen, wo der nächste Notfallinformationspunkt ist.
Genau, und da soll dann gewährleistet sein, dass da jemand sitzt, der über, weiß ich nicht, eine Sprechfunkverbindung oder eine autarke Kommunikationsverbindung eben Notrufe absetzen kann und einen Rettungswagen oder eine Polizei oder eine Feuerwehr herbeirufen kann.
Genau, deshalb Notfallinformationspunkte. Wenn was ist, dann kann man da hin.
Irre, die sind jetzt halt nicht eingerichtet worden, aber die Meldung, dass man über sein eigenes Festnetztelefon möglicherweise keinen Notruf herbeirufen kann, ist ja trotzdem irgendwie schockierend. Und das hattest du ja auch transportiert. So, jetzt, als ich dann da war, war noch bei der Arbeit. Also diese Glasfasern müssen verschweißt werden. Und wenn man sich vorstellt, wie haarfein die sind, ich kann mir das nicht so genau vorstellen. Ich konnte jetzt auch nicht dabei zusehen, aber das bei 0 Grad und Schneefall zu machen, ich stand da 20 Minuten und meine Hände zitterten schon, obwohl ich Schal, Mütze, Handschuhe, alles dabei hatte, einen dicken Mantel. Ich kann mir schon vorstellen, dass das echt harte Arbeit ist für diese Bauarbeiter, die auch in der Nacht da gearbeitet haben an dieser Baustelle, und finde ich schon irre. Am Ende fällt sowas natürlich negativ auf die Telekom zurück, weil deren Anschlüsse nicht funktionieren, aber letztlich kann die Telekom ja nichts dafür, wenn einer deren Leitung durchwämst, ne? Und das ist ja beim Tiefbau eigentlich auch Standard, müsste es zumindest sein, dass sich, bevor irgendwo angefangen wird zu buddeln, sich die Bauarbeiter mal einen Netzplan angucken, um zu gucken, verläuft hier möglicherweise irgendwas. Nach meinen Informationen detektieren kann man die nicht. Also man stellt sich so vor, wenn ich ein Loch in die Wand bohre, habe ich so einen Metalldetektor und guck mal so in die Wand rein, ob da vielleicht eine Leitung verläuft. Das geht bei Glasfaserkabeln nicht, weil eben das ist ja eine Glasfaser und da gehen Lichtsignale durch. Das kann man nicht detektieren angeblich. Insofern muss man sich dann gefühlt langsam eigentlich vortasten, wenn man im Bereich einer Leitung Arbeiten vornehmen muss. So, aber irgendwie scheint das da ja schiefgegangen zu sein. So, jetzt um 11.45 Uhr meldete die Telekom am Donnerstag dann jedenfalls, wir haben 100% erreicht, es sind alle Anschlüsse wieder hergestellt. So, die am Straßenrand da, das sah aus wie Sodom und Gomorra, alles aufgebuddelt und so. Vorgestern war das noch tippitoppi in Ordnung, eine neu gebaute Straße für den Segropark Dortmund. Oh, alles zumindest am Rande aufgebuddelt, also zum Glück nicht unterhalb der Straße, aber ein Teil des frisch asphaltierten Gehwegs hinüber. Das muss alles aufgearbeitet werden. Mhm. Und das eben nur, weil da jemand unvorsichtig war, um so einen Zaun zu setzen, finde ich schon krass. Weiß auch nicht, was das jetzt für Konsequenzen hat. Ich hoffe jedenfalls, dass das aufgearbeitet wird, weil da waren jetzt Leute stundenlang, Fachleute, mehrere Dutzende damit beschäftigt, diesen Fehler zu beheben. Und wenn man das in Arbeitsstunden mal ausrechnen würde, da kommen schon locker mal fünfstellige Beträge bei rum, die das jetzt als Schaden verursacht hat. Mal ganz abgesehen davon, dass viele Leute über Stunden kein Internet, kein Telefon hatten. Und das ist ja in heutigen Zeiten auch schon richtiger Katastrophenfall für manch einen.
Weißt du, was wir alle gemeinsam haben? Die Bürgerinitiative, die Bauarbeiter und wir beiden. Wir haben uns so ein bisschen den Arsch abgefroren.
Ja, genau, so ist das. Darum Hut ab an alle, die es draußen aushalten, weil sie da beruflich sein müssen. Ich finde ja auch dieses Engagement von den Winkelkottes, wirklich, die haben oft mit uns darüber gesprochen. Die haben uns häufig vermitteln wollen, wie wichtig das Thema für sie ist. Wir haben dann immer so ein bisschen die Bias im Kopf, ja, am Ende für Castrop-Rauxel hat das nicht so eine große Relevanz, weil es betrifft eben nur, in Anführungsstrichen, das kleine Dorf. Trotzdem nehmen wir diese Probleme natürlich ernst, und ich finde es beeindruckend, dass sie jetzt mit dieser Buche, dem Kampf um die 150, weiß nicht, ob es stimmt, mit 150 haben die uns gesagt, aber so ungefähr 150 Jahre alte Buche jetzt dafür Aufmerksamkeit sorgen können. Wir waren vor Ort, ich finde auch absolut gerechtfertigt, um hier wieder auf dieses Problem für die Winkelkottes und das Dorf hinzuweisen, und wir werden dranbleiben, oder?
Richtig.
Und vielleicht in der 400. Episode unseres Podcasts dann mal wieder darüber berichten, wie es eigentlich in Pöppinghausen mit dem neuen Umspannwerk läuft.
Das zieht sich, ne?
Das zieht sich. Also in diesem Sinne, alles Gute zur 200. Teve.
Ja, dir auch. Prost.
Und jetzt wartet schon das nächste Thema auf dich.
Richtig. Ciao. Ich muss los. Bis dann.
Lars, wir haben 200 Episoden Podcast gemacht und du warst gefühlt in 837 davon, nein, das geht ja gar nicht, aber du warst oft dabei. Wenn du so zurückblickst, Lars, was war deine Lieblingsfolge?
Boah, da hättest du mich auch auf die Frage mal vorbereiten können.
Nee, das muss ja jetzt spontan kommen.
Ich glaube, also weil es mir jetzt als erste Folge, glaube ich, eingefallen ist, wo wir über Lasse Isbruch philosophiert haben, weil ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch für mich irgendwie so ein neues Thema, weil er war dann so ein ja aufstrebender junger Spieler. Ich meine, klar, wenn wir über Marc Olszewski und Dennis Haseke und so reden, das sind alles altbekannte Menschen bei uns im Fußball, aber Lasse Isbruch war irgendwie so neu und wir haben da so ein bisschen drüber philosophiert und waren dann irgendwie doch ganz hyped, dass ein Junge aus unserer Stadt da aufsteigt.
Wann machen wir dazu mal ein Update?
Ja, wenn es was Neues gibt, also sehr gut. Also Lasse schlägt sich, glaube ich, gerade ganz gut beim VfL und auch für die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube, wenn es da nochmal Quantensprünge gibt und ich hoffe, dass wir die erwarten können, dann komme ich gerne wieder und berichte gerne auch wieder darüber.
Sehr gut. Jetzt wollen wir aber über ein aktuelles Thema sprechen, Lars. Und da hast du uns was in der Winterpause mitgebracht. Da ist ja immer schwierig, so ein bisschen saure Gurkenzeit. Es passiert eigentlich nichts. Die trainieren ja auch gar nicht so richtig regelmäßig. Ich weiß nicht, Testspiele sind noch nicht wieder oder doch?
Doch, fangen jetzt wieder an. Also jetzt am Wochenende sind einige ausgefallen. Okay. Plätze in Castrop waren, soweit ich weiß, am Sonntag nicht direkt gesperrt, sondern konnten sich die Vereine so ein bisschen selber aussuchen. Wackerts ausfallen lassen, FC nicht.
So. Aber es gibt auf dem Schweriner Berg ein bisschen was zu berichten. Die Blau-Gelben oder die Spielvereinigung, die einen sagen so, die anderen so, jedenfalls ist es die Spielvereinigung Blau-Gelb, die haben richtig Probleme. Waren mal ein Vorzeigeverein, auch phasenweise, glaube ich, mal einer, der mit am höchsten spielte. Ich weiß nicht, Landesliga war Landesliga, mal das höchste. Genau. Jetzt spielen sie eine Liga tiefer, Bezirksliga, aber man hört da, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Das könnte vielleicht in der nächsten Saison nicht mehr der Fall sein, ne? Oder wie ist der Stand der Dinge da?
Ja, der Kollege Jürgen Weiß schrieb, die Spatzen pfeifen es von den Schweriner Dächern. Super Texteinstieg war das. Kriselt es auf jeden Fall. Das war schon eine Sache, die wir immer mal wieder gehört haben über die letzten Wochen und jetzt konnte es dann der Vorstand in einem Gespräch mit Reporter Jürgen Weiß dann bestätigen. Also grob zusammengefasst, aktuell Vereinsvorsitzender ist Rainer Dinter, auch mit der Firma seines oder mit seiner Firma und der Firma seines Bruders, also die teilen sich die, glaube ich, irgendwie so.
Dinter und Dinter.
Dinter und Dinter, genau. Ja. Sind sie auch Hauptsponsor, haben angekündigt, dass sie sich bei der nächsten Jahreshauptversammlung Ende diesen Jahres nicht nochmal zur Wahl stellen werden. Mhm. Und damit auch als Hauptsponsor, Hauptgeldgeber der Spielvereinigung Schwerin wegfallen werden. Und die Konsequenz daraus ist, dass jetzt erstmal angekündigt wurde, dass unabhängig vom Abschneiden der Schweriner in dieser Bezirksliga-Saison, da sieht es gar nicht so schlecht aus.
Wo stehen die?
Ich glaube auf Platz 4, also relativ weit oben.
Okay.
Also die super, super eng, die Liga, also es sind auch nach unten nicht viele Punkte, aber haben sich eigentlich ganz gut geschlagen, dass sie unabhängig vom Abschneiden sich im Sommer in die Kreisliga A zurückziehen werden.
So, das ist eine Liga tiefer, da ist aber das Geschäft ein bisschen anders. Da muss man nicht so viel Geld investieren, um gute Spieler zu holen oder wie ist da der Unterschied?
Ja, genau, das ist halt der größte Unterschied. Rainer Dinter sagte dem Kollegen Weiß, dass man diese Bezirksliga-Spieler, die teuer sind, dann nicht mehr bezahlen möchte. Den Gürtel enger schnallen war, glaube ich, da eine Aussage. Genau, in der Kreisliga sind die Spieler, werden trotzdem immer noch bezahlt, so ist es nicht. Also in der Kreisliga A, auch da kriegen Spieler Aufwandsentschädigungen, die allerdings nochmal deutlich geringer ausfallen als im Bezirksliga-Fußball. Und wenn der große Hauptsponsor wegfällt, dann ist das vielleicht einfacher zu meistern.
Und auch für Juniorenspieler, nehme ich jetzt mal an, ist der Sprung in die Kreisliga A machbar, eher auf jeden Fall, als jetzt dann zu den Senioren in die Bezirksliga-Mannschaft zu wechseln, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Also wir haben so ein paar Spieler gesehen, die den Sprung geschafft haben. Prominentestes Beispiel war jetzt dann Tyler Kiefert, der, glaube ich, 16 Jahre auf Schwerin spielte und mittlerweile einer der Leistungsträger ist in der Bezirksliga-Mannschaft. Das wird dann zum Beispiel auch ein Ende haben. Ein Tyler Kiefert hat schon angekündigt, im Sommer geht es zum VfB Waltrop. Ähnlich sieht es für den Trainer aus. Timo Muth wird im Sommer zum VfB Waltrop gehen. Sein Bruder Lukas Muth wird im Sommer zum VfB Waltrop gehen.
Oh je, da ist schon so ein bisschen die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Oder wir hatten vorhin die Spatzen, die es vom Dach pfiffen.
Ja, nein, so würde ich es nicht betiteln. Da würden mir die Leute zu schlecht bei wegkommen. Weil erstmal muss man, glaube ich, hoch anrechnen, sie könnten auch alle jetzt schon gehen, so nach dem Motto, hey, hier ist im Sommer Feierabend, was soll ich jetzt noch hier? Also Feierabend mit Bezirksliga-Fußball, oh Gott, Schwerin macht nicht zu, aber
ja, klar.
sie können, also könnten sagen, so, dann tun wir uns das jetzt auch nicht mehr an. Sind Spieler auch gegangen, also Nico Bothe ist zum FC Frohlinde gegangen, ich glaube, es war aber eher unabhängig davon, Tore Enstip ist nach einem halben Jahr nach Recklinghausen gewechselt, aber ein Großteil der Mannschaft und halt auch Trainer Timo Muth bleiben bis zum Sommer, also fahren das Ganze jetzt noch seriös nach Hause, bringen das zu Ende, was sie angefangen haben. Spieler, mit denen ich heute und gestern gesprochen habe, sagen auch, warum nicht? Also die Mannschaft sei super, die alle verstehen sich ganz, ganz, ganz klasse, spielen auch gerne zusammen. Nur kann man es dann verstehen, wenn ein Großteil, und das wird wahrscheinlich so sein, ein Großteil im Sommer geht, das sind alles ambitionierte Bezirksligaspieler, auch Spieler, die schon mal höher gespielt haben und die dann wahrscheinlich nicht in der Kreisliga spielen wollen.
Ist ja total bitter eigentlich, oder? Also wenn eine Mannschaft gut funktioniert und dann man jetzt schon absehen kann, das wird nichts mehr ab nächstem Sommer. Gibt es denn noch einen Ausweg vielleicht? Weiß ich nicht. Sieht man da irgendwas am Himmel oder am Horizont oder ist das ausgeschlossen?
Ja, also man macht jetzt irgendwie so kleine Baby-Steps, hätte ich gesagt. Also im Dezember noch stand man sogar noch ohne sportlichen Leiter da, weil Thomas Faust relativ überraschend, glaube ich, für alle, zurückgetreten ist und gesagt hat, er ist raus. Das hatte auch gesundheitliche Gründe, also gute Besserung und so. Aber jetzt hat man mit Christoph Schaumberg erstmal wieder einen sportlichen Leiter bis zum Ende der Saison installiert, der Timo Muth so ein bisschen zur Seite stehen soll. Er ist auch, wie er es, glaube ich, gesagt hat, einer von vielen kleineren Sponsoren des Vereins. Aber dieser Große mit den Dinters ist halt weg. Und das reißt natürlich dann erstmal so ein Loch in den Etat, den man zur Verfügung stellen kann, auch einem potenziellen neuen Trainer. Was der Ausweg ist, ja, keine Ahnung. Es müsste wahrscheinlich ein Sponsor kommen, der dieses Etatloch dann wieder füllt oder die Größe einnimmt. Aber die Frage ist, ob man das auf Schwerin überhaupt möchte, weil die Worte, die Rainer Dinter im Gespräch mit Jürgen Weiß gefunden hat, waren schon deutlich zu sagen, das ist irgendwie nicht mehr das, was man sich auf Schwerin wohl vorstellen möchte.
Also dann ist man doch eher der Stadtteilverein, der, weiß nicht, Nachwuchsförderung macht, aber dann mit sich selbst auch im Reinen ist, wenn nicht die Verpflichtungen von außerhalb dann, die auch ein bisschen Geld dafür haben wollen, rangeholt werden.
So klang es an. Also Rainer Dinter sagte eben, die Jugend lag ihm immer schon eher am Herzen und dass die erste Mannschaft ja dann eher so ein eigenes Ding für sich war. Schwerin war ja auch mal riesig dafür bekannt, ein ganz, ganz toller Jugendverein zu sein. Also wenn ich mich zurückerinnere, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so lange her, aber
überkreisliche Juniorenmannschaften hatten sie alle.
Genau,
mal.
Also wo ich halt noch zum Beispiel in der Jugend gespielt habe, ich habe jetzt nie auf Schwerin gespielt.
SG Kastrop war es.
Ja, genau. Also ich glaube, auf Schwerin hätte man mich nicht so gut gebrauchen können. Aber
zu der Zeit waren die Landesliga und so unterwegs, glaube ich, oder Bezirksliga zumindest.
Ganz genau, weiß ich es nicht, aber ja, waren auf jeden Fall sehr gut. Das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, entsprechend. Dafür waren sie bekannt und das ist dann anscheinend das, worauf man auf Schwerin in Zukunft stolzer sein möchte. Das, was man eher sehen möchte. Aber
so, der Nachbarverein in Frohlinde, der hat ja im Prinzip einen ähnlichen Weg gemacht. Die sind auch in der Kreisliga A, waren auch Landesliga und so weiter, hatten auch Sponsoren, haben sich auch ein bisschen verkleinert irgendwie, ne? Oder ist das jetzt so ein allgemeiner Trend?
Ja, oder? Anders, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, Schwerin wird, kleine Prognose vielleicht von mir, hätte ich gesagt, sportlich die Klasse halten, wenn sie wirklich mit dieser Mannschaft, die sie jetzt haben. Sie haben ja sogar Neuzugänge geholt jetzt für den Winter, die sogar ganz okay sind oder ganz gut sind für die Bezirksliga. Und mit Stefan Fels nochmal einen 37-jährigen Altschweriner reaktiviert, der auch nochmal Bock hat zu zocken.
Okay.
Also ich hätte jetzt gesagt, sie werden sportlich die Klasse halten. Das hat Frohlinde ja damals nicht geschafft. Sie sind aus der Bezirksliga sportlich abgestiegen. Das hatte nichts damit zu tun oder nichts damit direkt zu tun, dass irgendwie ein großes Geld weggefallen ist. Aber wenn du es so sagen möchtest, ist das ein Weg, den auch der FC Frohlinde gerade geht, so in der Kreisliga A sich neu aufzustellen.
Merklinde hatte Probleme, SG Kastrop ist auch mal Bezirksligist gewesen, ist abgestiegen. Dann haben wir eigentlich nur noch den FC, diesen Emporkömmling in der überkreislichen Liga und natürlich Wacker, aber ist ein bisschen dünn geworden dann da in dem Bereich. Auf der anderen Seite haben wir eine super dichte Kastrop-Rauxel Kreisliga A dann, ne?
Ja, die Kreisliga A, also wenn das wirklich alles so kommt, dass Schwerin dann in der Kreisliga A spielt, also da hört man ja auch wieder ganz viele Sachen, dann auf einmal Kreisliga B oder vielleicht schaffen sie es doch noch, das sagen die einen, das sagen die anderen, also viele Leute reden gerade, deswegen schwierig. Aber wenn das wirklich so kommt, dann haben wir eine super, also aus Kassel-Brauxel sehe ich eine super Kreisliga A Wir haben den VfB Habinghorst, wir haben den FC Frohlinde, wir haben Schwerin, wir haben Eintracht Ekern. Eventuell steigt Viktoria Ekern aus der Kreisliga B auf. Eventuell steigt die SG Kastrop aus der Kreisliga B auf. Das wären alles Kastropper Clubs. Ausgeklammert, Frohlinde, Habinghorst könnten auch noch in die Bezirksliga aufsteigen. Aber trotzdem super dicht. Das wäre natürlich eine grandiose Kreisliga A. Vor allem im Vergleich zu diesem Jahr, wo das ja, wo wir auch jetzt schon wirklich alle viel gemeckert haben über diese Kreisliga A, dass man oben die Teams hat, die so ein bisschen ja auf ihrem eigenen Stern spielen, dann dahinter so ein kleines Mittelfeld und dann so Clubs, die nur am Kriseln sind, teilweise schon zurückgezogen. Und man hat, glaube ich, 15, 14 Teams nur noch in der Liga, wo es halt nicht so viel Spaß macht aktuell.
Wir haben jetzt gerade Ende Januar, Anfang Februar. Wann geht es eigentlich weiter um Punkte?
Am 22. Februar.
Also
für Karneval, die meisten, vielleicht
eine Woche einige. Nach dem Karnevalswochenende geht es dann wieder los um Punkte und dann werden wir vielleicht auch schon mehr wissen, ist im Moment alles ja tatsächlich noch ein bisschen unklar, aber vielen Dank mal für den Zwischenstand hier aus dem Kastrop-Rauxeler Fußball, lieber Lars, und was machen wir zur 400. Folge, wir beiden?
Ja, dann spielt Wacker in der dritten Liga im Profifußball.
Sehr
gut. Sprechen wir darüber.
Da freue ich mich schon drauf. Bis denn, Glück auf. Ciao. Und dann habe ich noch Lesetipps für euch. Es sind heute zwei. Die erste Geschichte knüpft an die Kurznachricht über das Refugium für Tiere in Not, von dem wir schon gehört haben. Dieses Refugium ist mehr als ein Verein. Es ist eigentlich ein Herzensprojekt. Ja, vielleicht sogar die Lebensmitte von Elke Balz. Die ehemalige Lehrerin vom Ernst-Barlach-Gymnasium hat unserem Reporter Jonas Weiland jetzt zum Abschied und zur Übergabe an ihre Nachfolgerin sehr offen ihr Herz geöffnet. Sie hat zum Beispiel gesagt, ob es mir schlecht geht, spielt keine Rolle. Und meinte damit, es geht ihr nicht um sich, sondern um die Tiere. Und genau so wie diese Aussage ist auch diese Geschichte. Eine Frau für den Tierschutz, kompromisslos, berührend und ehrlich. Ich denke, das müsst ihr lesen. Ihr findet diesen Text auf rohnachrichten.de im Bereich Kastrop-Rauxel oder in der RN Plus App. Ladet euch die App doch gerne mal herunter und probiert sie aus. Ansonsten haben wir unten in den Shownotes dieser Folge auch einen direkten Link. Dort wartet dann auch gleich der zweite Lesetipp dieser Woche auf euch. Eine wirklich kuriose Geschichte aus Kastrop-Rauxel. Es geht um René Kulik. Der ist Bestatter und neuer Besitzer der Petrikirche in Habinghorst und durchaus bekannt für ungewöhnliche Ideen. Und diesmal hat er was ganz Besonderes im Gepäck gehabt, als er bei uns in der Redaktion stand. Und das ist eine Mütze, die mal Fidel Castro gehört haben soll. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder im Kopf habt. Wenn ihr an Fidel Castro denkt, dann trug der immer so eine Militärmütze. Und genau diese Soldatenmütze ist über unterschiedliche Kanäle irgendwie in Kastrop-Rauxel gelandet. Diese Geschichte liest sich eigentlich wie ein Spionageroman, in Kürze allerdings. Und der Titel lautet Fidel Castros Mütze. Historisches Relikt in Kastrop-Rauxel. So oder so ungefähr zumindest. Das könnt ihr ebenfalls auf rohnachrichten.de und in der RN Plus App lesen. Zwei Geschichten, die man eigentlich nicht erfindet, sondern die man einfach nur lesen sollte. Für das Lesen dieser Geschichten braucht ihr dann letztlich ein Abo bei uns, ein RN Plus Abo. Das bekommt ihr zurzeit sehr günstig. Wenn ihr ganz neue Kunden bei uns seid, könnt ihr tatsächlich ein halbes Jahr lang für 1 Euro all unsere Inhalte lesen. Und nicht nur aus Kastrop-Rauxel, sondern auch aus Nachbarstädten wie Dortmund oder Recklinghausen, auch über den BVB und Schalke 04. Also ihr bekommt wirklich freien Zugang zu allen Inhalten. Seid Teil unserer Community, könnt auf unserer Plattform kommentieren und vieles, vieles mehr. Also ich würde es euch wirklich ans Herz legen, zumal davon hängt eigentlich auch unser Podcast ab. Wenn wir nicht genug Abonnenten haben, wenn unsere Community nicht groß genug ist, dann können wir diese kostenlose Dienstleistung für euch nicht mehr erbringen. Also unterstützt unsere Arbeit hier am Mikrofon. Wir hätten nämlich Bock, noch weitere 200 und viel, viel mehr Episoden zu machen. Und das geht vor allem dann, wenn ihr bereit seid, dafür auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Ich freue mich schon drauf. Und damit endet unsere 200. Episode vom 30. Januar 2026. Ich habe aber noch eine Kleinigkeit für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und das ist vielleicht ganz heiter. Ich habe mal in allen Episoden, bei denen ich hier am Mischpult und im Schnitt tätig war, ein paar Outtakes gesammelt. Das sind vor allem die Dinge, die wir für den Soundcheck vor Beginn der Aufnahme aufgenommen haben. Und ich finde, da sind ein paar ganz lustige Sachen dabei. Die gibt es jetzt exklusiv. Eigentlich sollten sie in der Mülltonne landen irgendwann. Aber natürlich kommt bei uns nichts weg. Ich habe sie aufbewahrt und wünsche euch jetzt zum Rausschmiss bei der 200. Episode viel Spaß mit ein paar Outtakes. Ich verabschiede mich an dieser Stelle am Mikrofon. Mein Name ist Tobias Weckenbrock und wir hören uns ganz sicher nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis dahin, Glück auf.
Hallo, hört man mich?
Ich höre gar nicht.
Sprich doch mal.
Ich
bin stumm geschaltet.
Jetzt höre ich dich.
Sehr gut. Nee, das funktioniert hier nicht.
Doch, du bist lauter geworden bei mir.
Nee.
So, jetzt sprich doch nochmal in dein Mikrofon, Junge.
Ja, mache ich hier. Ich spreche in mein Mikrofon, Junge.
Hallo. Nicht reinbeißen, ein bisschen Abstand, aber so ist gut.
So, hier ist mal eben der obligatorische Soundcheck. Irgendwie hört sich das noch nicht so gut an.
Das sieht nicht so gut aus.
So, jetzt testen wir nochmal. Hallo, wie hört
das
man mich jetzt?
Das sieht besser aus.
Sprich mal richtig ins Mikro, mach mal richtig.
Ich bin laut, sehe ich, oder nicht?
Nö.
Es geht. Es passt, glaube ich, oder?
Sprich doch mal.
Hallo und herzlich willkommen. Donnerstag ist Podcast.
Podcast-Tag. Läuft bei dir.
Okay, gut, dass du das sagst.
Hallo und herzlich willkommen. Donnerstag ist Podcast-Tag. Es ist der
22. Da kann jeder...
Du kannst das anders sagen.
Da erfahrt ihr auch etwas über Dirk Großhausmann.
Groß. Heißt der Groß oder Groß?
Groß.
Rübe.
Was?
Rübe.
Was?
Ich habe eine große Rübe.
Eine große Rübe.
Zuckerrübe.
Moorrübe.
Steckrübe.
Mairübe. Gewonnen.
Ja. So. Nehmen wir schon auf.
Ja, klar. So, dann sprich doch mal. Was willst du? Anders einstellen?
Nee, das ist so zur Seite. Aber ist okay, dann stehe ich halt so.
Das ist hier lose. Da musst du es festdrehen. Was machst du da? Was fummelst du da rum, Junge?
So muss ich.
Ja. Ja, aber dann wickelt sich das Kabel auf. Das kann irgendwie nicht sein. Dann zieh das mal hinten raus.
Das kann ich auch mit dir
Soundcheck,
sprechen.
Hallo. So, jetzt haben wir hier mal so an dem Mikro rumgedreht. Sag doch mal was.
Boah. Was soll ich dir erzählen, Tobi?
Genau das.
Reicht das schon?
Ja, super. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Fliegender Wechsel im Studio. Jetzt an dich, liebe Nora Wagfresse. Test hier? Sprich doch mal in dein Mikrofon.
Ich teste mein
Mikrofon. So wie du gleich auch zu mir sprichst.
Ich teste mein Mikrofon, indem ich ins Mikrofon spreche.
Ja, das ist sehr leise. Dann sprich doch nochmal weiter.
Ich teste ins... Oh,
ja, du solltest so sprechen wie gerade.
Ich teste das Mikrofon, indem ich
einfach das Mikrofon mal so sage. Ne? Super. Perfekt. Gut,
ich will eigentlich nur rausfinden, ob mit der Ausschlag ungefähr passt.
Danke. Meine Damen und Herren, wenn den Ikan jemanden sieht, wirst du doof angeguckt. Und wenn den Frohlinde jemanden duzt, auch, ne?
Ja.
Sag doch mal was.
Sag doch mal was.
Ja, ein bisschen vernünftig sprechen jetzt.
Ach so, mal, damit ich das hier machst du Soundcheck, Soundcheck, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Soundcheck, Soundcheck.
Schön. Malte Isbruch ist das Stichwort.
Lasse Isbruch
ist das Stichwort. So, wir machen mal einen Soundcheck. Hörst du mich?
Jo.
Kannst du mal ins Mikro ganz normal reinsprechen?
Ja, kann ich.
sehr gut, du kannst auch ins Mikro reinlachen. Das ist auch gut, ja, sehr schön. So, ich stelle mir das mal eben passend ein. Sprich doch nochmal irgendwas.
Ja, also ich muss immer noch das Wort Rechtsfachanwaltsgehilfin lernen, bevor wir irgendwas machen. Rechtsanwaltsgehilfin, okay, so kann man es, glaube ich.
Sehr gut.
Auch.
Dies ist der Soundcheck.
Soundcheck 1, 2, 1, 2, Soundcheck, Soundcheck.
Kannst du nochmal weiterreden?
Schalke, Soundcheck.
Gut, so können wir es machen. Wir sind echt gleich laut und so.
Muss ich mal am Ende des Jahres Best of Soundcheck hochladen?
Ja, ja, ich habe schon Outtakes, habe ich das genannt. Hm? Dann gucken hier den Audio-Check machen. Sprechen Sie mal einmal rein.
Ich spreche sehr gerne rein.
Super, wer sind Sie?
Ich bin Carsten Schneider.
Gut, ich bin Tobias Weckenbrock. Ja, genau so machen wir das. Bisher sind aber da noch keine Schrillfreiche. Und über diese 720... Die B235 war Mittwochmorgen für fast 2 Stunden mitten in Mann, ey. So, dann machen wir mal einen Soundcheck hier.
Soundcheck, Soundcheck. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Guten Tag, guten Tag.
Ich verstehe das immer nicht. Bin ich so und fresse ich das Mikro auf? Oder?
Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch schüchtern.
Ah. Nüchtern bist du schüchtern.
So. Nüchtern bin ich schüchtern, aber voll wär bin ich toll.
Ja, die Melodie fehlt hier noch ein bisschen, dafür musst du noch 3 Bier trinken.
Der wird doch wieder in den Outtakes landen hier.
Ja. Die Gesangseinlage. Das Mischpult?
Das, mein Name ist Mischpult und das hier ist Teve Schäfer.
Hallo These.
Was geht, Alter?
Also wir sind gut ausge...
lass doch mal über
ausgestört. Nee, du bist
Flixtrain reden.
Ja, 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 ja.
Worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Petrikirche.
So leise bist du? Ernsthaft?
Nein, ich werde meistens lauter. Ich bin wahrscheinlich eher so.
Okay, gut.
Sag mal was.
Du musst was sagen.
Ach so. Ja, mich hört man, glaube ich, oder?
Ja, ist das okay?
Ja, ist okay, wa?
Gut.
Das ist doch scheiße.
Also reden wir da jetzt nicht drüber? Nee. Schade, ich habe schon aufgenommen. Ah, herrlich. Vielleicht auch nicht über Fußball, doch ganz kurz. Du warst in dieser Woche beim Pokalspiel in Herne.
Ja, gestern.
Nee, oder? Letztens. Ja, nee, gestern. Heute ist ja Mittwoch. Sprich nochmal rein, bitte.
Hörst du mich? Gut, schlecht, ja, Mitte.
Mehr sagen, mehr sagen.
Mehr sagen. Emscher Strand, Tobi, da muss er auch unbedingt mal hin. Ist schön da, aber sind nicht viele Leute unterwegs.
Ja, mitten in der Woche nicht, ne?
Nö. Fahrradfahrer sind super viele gewesen. Aber kann ich mich nicht vorschmeißen und sagen, hey, sprechen Sie mit mir. Spreche ich zu leise? Ich würde sagen, also nee, ich höre mich voll laut.
Ganz normal sprechen. Bei uns im Podcast-Studio ist jetzt Dauergast Teve Schäfer. Ich grüße dich, Teve.
Was geht?
Ja, was geht? Genau, eigentlich wollte ich dich was fragen. Und zwar, ja, bei mir geht einiges. Aber was hast du heute Mittag gegessen? Schon wieder vergessen? Und entspricht das den Bestimmungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung?
Warte mal, ey. Was habe ich denn gegessen?
Ich weiß
es. Das ist noch nicht so lange her.
Fabian hat Lasagne gegessen und du hast Nudeln gegessen.
Ja, ich.
Soundcheck, Soundcheck, check, check, Soundcheck.
Ich muss mich einfach vielleicht ein bisschen vom Mikro entfernen.
Dann höre ich. Ich
muss da ja nicht reinbeißen. Das zwingt mich ja keiner dazu.
Ja, das stimmt. Wenn ich ein bisschen weiter weggehe, hört man mich aber auch noch, oder?
Ja.
Und rühre mich nicht vom Fleck.
1, 2, 3.
Du bist deutlich leiser als ich. Dann sprich nochmal weiter.
Lauter reden?
Nö, du sollst einfach ganz entspannt reden. Den Rest mache ich.
Okay.
Rede mal so, wie du gleich redest, im Abstand zum Mikro, wie du das gleich haben wirst. Einen gemütlichen Abstand. Wie fühlst du dich wohl? So?
Ja, so denke ich.
Ja. Sprich mal weiter, einfach irgendwas.
Keine Ahnung, was ich noch erzählen soll. Aber okay. Es sieht auf jeden Fall
besser
aus.
Ja, so können wir es machen. Sehr schön.
Hallo.
Nee, normal, nicht so brüllen.
Ich habe nicht gebrüllt, ich habe ganz normal geredet. So rede ich immer. Hallo, hallo, hallo. So rede ich immer.
Hier. So redest du, oder was?
So rede ich immer.
Ja?
Ja, yeah. So rede ich immer.
Okay, ja, das ist ja cool. Und auch damit natürlich die Neugeborenenstation. Und jetzt gestern beziehungsweise am, Moment, was haben wir? Ach, scheiße, das muss ich nochmal kurz anstoppen. Ja. Dann sprich doch mal in dein Mikrofon, bitte.
Erstmal zu mir wenden, ein bisschen tiefer.
Aber wenn sein muss, kann ich noch was wegschneiden.
Ja, also ich kriege das, glaube ich, schon hin, halbwegs ohne mich zu verhaspeln und selbst wenn das so charmant.
Ins Mikro rein, so eine Handbreit Abstand vielleicht so. Erzähl doch
Hallo.
Mal. Hallo. Paula, du bist sehr leise.
Ah, okay. Jetzt besser?
Geh einen Tacken näher ran nochmal.
Hallo?
Noch, ja, sprich mal mehr als nur Hallo.
Ja, wir sprechen heute über die
Abiturienten. Ja, perfekt, so ist gut.
Okay.
Jetzt stellst du mir Fragen, die ich nicht beantworten kann. Es würde der Spielplan, glaube ich, hergeben. Ja, könnte sein. Ich habe ihn nicht auswendig.
Ja, das war doch nochmal. Sprich doch mal, Junge.
Sag doch mal was.
Sind wir hier bereits so weit mit der Technik, dass ich sprechen kann?
Ja, bleib genau so. Warte mal. Ja.
So?
Hörst du mich gut oder geht so? Oder?
Doch, ich höre dich eigentlich ganz gut.
Oh, ich höre dich nicht so gut.
Jetzt besser?
Oh, mach nochmal.
Ja, ich versuche nochmal, dich mit meinem zarten Stimmlein zu erquicken. Check, check, check.
Nicht so reinbeißen.
Nicht so reinbeißen. Mit dem Abstand hier so.
Ja, so ist schöner, ne?
So ist okay, ne?
Du siehst ja auch ein bisschen, was passiert hier.
Ja. Bin ich die untere Spur?
Wir sind beide, beide.
Ach so. Verrückt. Okay. Aber dann ist, glaube ich, der Abstand, so wie ich ihn jetzt habe, ganz gut.
Schön. Hallo?
Hallo.
Was ist?
Weiß ich nicht.
Willst du hier? Jetzt nochmal bitte sprechen einmal.
Hallo. Warum
bist du so laut, Junge? Guck mal.
Ja, ich kann auch einen Schritt zurückgehen.
Ja, mach doch mal.
Sonst heißt es immer, geh näher ran, du bist so leise, hier, schrei doch mal.
Ich bin selbst auch so laut, ne? Wenn wir jetzt so sprechen, was passiert dann?
Ja, dann hörst du dich sehr raumig an, weil du nicht ins Mikro sprichst.
Ja, so geht's aber gut.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.